Schönen guten Morgen zusammen. Es ist mir wirklich eine Freude, wieder hier sein zu können und Dienst zu tun, hier in Erding. Ja, was wir gesungen haben jetzt, das möchte ich auch tun, von der Größe Gottes erzählen. Ich habe dann Text, heute werde ich auch einige, oder sagen wir so, ich werde ein ganzes Kapitel lesen, fast ein ganzes Kapitel aus der Bibel. Das ist Jesaja, Kapitel 40, wer von euch mitlesen möchte, kann das gerne mal aufschlagen. Und es ist selten, dass ich mal ein ganzes Kapitel lese, aber der Text, der ist irgendwie so gewaltig. Das ist so, ich konnte mich gar nicht entscheiden, was nehme ich jetzt für die Predigt, was lasse ich lieber raus. Dachte ich mir, ach, das, jetzt nehme ich den ganzen Text. Das ist das, auch die Gedanken bei der Vorbereitung, die mir da geschenkt worden sind, die haben mich wirklich innerlich bewegt und haben mir wirklich ein Lächeln auf die Lippen gezaubert und hat mein Herz froh gemacht. Und das wünsche ich für uns heute auch, dass wir das so erfahren. Gottes Wort, das uns froh macht, das uns auferbaut, das uns stärkt, das uns Kraft gibt, das uns ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Ja, ich habe das Kapitel, das ist bei mir unterteilt, das ist in zwei Abschnitten unterteilt in der Lutherbibel. Und ich fange jetzt mal ein bisschen was anders, mache ich dann doch. Ich fange nicht oben im ersten Vers an, sondern ich fange mit Vers 12 an. Es werden so zwei Teile sein. Ich fange mit dem zweiten Teil an und mache weiter mit dem ersten Teil. Also ich fange einfach mal an zu lesen, und zwar ab Kapitel 40, Jesaja Kapitel 40, ab Vers 12, und ich werde lesen bis Vers 28. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Wer bestimmt den Geist des Herrn und welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe und lehre ihn den Weg des Rechtes und lehre ihn Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes? Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein. Der Libanon wäre zu wenig zum Feuer und seine Tiere zu wenig zum Brandopfer. Alle Völker sind vor ihm wie nichts und gelten ihm als nichtig und eitel. Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen? Der Meister gießt ein Bild und der Goldschmied vergoldet's und macht silberne Ketten daran. Wer aber zu arm ist für solche eine Gabe, der wählt ein Holz, das nicht fault, und sucht einen klugen Meister dazu, der ein Bild fertigt, das nicht wackelt. Wisst ihr denn nicht? Hört ihr denn nicht? Ist euch denn nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr es nicht gelernt von Anbeginn der Erde? Er thront über dem Kreis der Erde, und die darauf wohnen sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Er gibt die Fürsten preis, dass sie nichts sind. Und die Richter auf Erden macht er zunichte. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum wurzelt ihr Stamm in der Erde, da bläst er sie an, dass sie verdorren, und ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer all dies geschaffen hat. Er führt ihr her, in Klammer die Sterne, vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eines von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Hier geht es wirklich um die Größe Gottes. Hier beschreibt Gott in ein paar Versen oder stellt es gegenüber, was er wirklich für eine gewaltige Persönlichkeit darstellt, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Wie der Wolfgang schon gesagt hat, wir können das gar nicht erfassen mit unserem Verstand. Das ist gar nicht möglich. Und da sind so ein paar Beispiele drin. Dieses Kapitel 40, kurz auf den Kontext zurückzukommen, das spricht hier ins babylonische Exil, als die Juden, Volk Israel, im Exil waren. Sie hatten keine Heimat, sie waren Vertriebene. 70 Jahre waren sie im Exil. Der Tempel war zerstört. Wegen ihres lasterhaften Lebens, wegen ihrer Sündhaftigkeit hat sie Gott dahingegeben. Und dort waren sie in der Ferne, ohne Gottes Haus, ohne Heimat. Und sie klagen, hast du uns denn vergessen? Sind dem Herrn meine Wege verborgen? Sie klagen. Und Gott stellt sich hier erstmal nochmal vor, so richtig. Die Größe Gottes. Hier ist auch eine Zwischenüberschrift, die heißt Israels unvergleichlicher Gott. Er ist mit nichts zu vergleichen, mit nichts. Und ich finde, das hat mich so berührt, zu erfahren, zu nochmal wieder neu zu erleben in der Vorbereitung, was wir für einen Gott haben. Und ich darf zu ihm gehören, ich darf aber lieber Vater sagen zu ihm. Das ist unglaublich, das ist unglaublich. Das tut manchmal wirklich Not, dass wir einfach wieder uns da bewusst werden, wer ist für uns der Mächtige, der Allmächtige, Gott, der Vater, der Schöpfer, der steht uns bei in allem. Auch wenn wir das manchmal nicht so empfinden, wenn wir das manchmal vielleicht nicht so spüren in unseren Alltagsproblemen, in unseren ganzen Wahnsinn, den wir zu erleben haben. Das ist einfach so. Das hatten ja die Israeliten zu der Zeit ganz genauso, nur waren sie noch in eine ganz andere Region versetzt, fern der Heimat. Da sagen wir, da geht es uns ja noch halbwegs gut. Wobei, halbwegs gut, wir sind auch fern der Heimat. Ja, wir sind ja auch Durchreisende. In der Bibel steht es, wir haben hier keine bleibende Stadt. Wenn wir zu Jesus gehören, zu Gott gehören, dann sind wir aus der Welt herausgerufen. Jesus sagt es im hohenpriesterlichen Gebet, ihr seid nicht von der Welt, aber ihr müsst noch in der Welt bleiben. Und dort habt ihr Bedrängnis, dort habt ihr Angst, dort habt ihr Schmerzen. Aber ich bin bei euch, bis ans Ende aller Tage. So sind wir eigentlich auch herausgerissen aus unserer Heimat. Unsere Heimat ist das zukünftige Jerusalem. Eine Stadt voller Glanz und Schönheit, wenn ihr das mal lesen wollt, in der Offenbarung ist es beschrieben, unglaublich. Und Gott wird wohnen bei ihnen, mittendrin. Das ist unsere Heimat. Und hier beschreibt eben Gott selber seine Unvergleichlichkeit, seine Größe, wenn ich diesen ersten Satz nochmal lese, wer misst die Wasser mit der hohlen Hand und wer bestimmt die Himmelsweite mit der Spanne? Die Wasser, damit ist das Wasser allgemein, die Meere, die Ozeane, mit der hohlen Hand, das ist die hohle Hand. Das misst Gott, das ganze Wasser auf der Erde. Ich habe euch hier mal was mitgebracht, so einen kleinen Igelball. Der passt ganz gut in meine hohle Hand. Er steht oben ein bisschen über. Seht ihr das? Zu wie viel Prozent besteht denn die Erde ungefähr aus Wasser? Weiß das jemand? Ungefähr 2/3, 70%, 71%, circa. Also sagen wir mal, das könnte dann die Erde sein. Ne? Wenn ich jetzt dieses 1/3 oben wegnehme, dann würde der Rest wahrscheinlich noch so in meine Hand auch noch reinpassen. Aber es steht ein bisschen über. Also sagen wir mal, das ist jetzt die Erde. In seine hohle Hand, ich stelle mich jetzt mal hier raus, nur mal so als Vergleich. Also ich will jetzt...
das ist noch zu klein, wisst ihr? Das ist ein Beispiel dafür. Aber man kann sich das dann mal so vorstellen, diese Größe.
Gottes Erde, unsere Erde, seine Erde natürlich, er ist der Schöpfer. Er hält sie in der Hand. Er hält sie in der Hand. Es werden ja auch gerade Versuche gemacht, Klimakonferenz und alles, die Erde zu retten. Ist es auch gut, wir sollen die Erde verwalten. Und das klappt irgendwie nicht. Aber das muss einem auch klar sein, die Menschen können das einfach irgendwo nicht. Wenn man das Wesen der Menschen kennt und man kennt sein eigenes Wesen, dann weiß man, das funktioniert nicht. Aber letztendlich, es ist gut, dass da Versuche gemacht werden von mir aus, aber letztendlich, einer hat es in der Hand. Einer. Gott hat es in der Hand. So mächtig und so groß ist Gott. Und wir gehören zu ihm und wir dürfen an seiner Seite sein. Und das ist unglaublich. Oder wo unten dieser Vers steht, er ruft alle Sterne beim Namen. Also er zählt sie heraus. Sie kommen heraus. Er hat sie geschaffen. Wir haben ungefähr in unserer Milchstraße 100 Milliarden Sterne. 100 Milliarden, die Zahl kann man sich doch gar nicht vorstellen. Das ist eine Galaxie. Der Bereich, den wir halbwegs ausloten können von der Erde, sind, schätzt man, circa 100 Milliarden Galaxien. Also so eine kleine Zahl von 100 Milliarden mal 100 Milliarden. Und dann schauen wir mal, was danach noch kommt. Ist das doch Irrsinn, das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Ich habe mal versucht, zu Hause in der Vorbereitung das auf ein Papier zu schreiben. Ich habe dann aufgehört. Ich habe es dann im Internet, da gibt es ja wirklich Zahlen mit 1 hoch, keine Ahnung, die haben auch alle Namen. Ja. Ich habe es gar nicht, Dekamilliarden oder wie, wo es hingeht. Also das sind Zahlen, das ist unglaublich. Ja. So einen Gott haben wir. So einen mächtigen und allmächtigen und Gott, der uns beisteht. Ja. Zu dem wir kommen dürfen. Aber wie gesagt, hier die Israeliten, die sind in der Ferne, die sind ja verstoßen. Aber das Kuriose ist es ja, ne? Sie sind ja wegen ihrer Sündhaftigkeit, wegen ihrem Götzendienst, sind sie ja eigentlich dahingegeben worden an den babylonischen König. Und dort bauen sie dann wieder ihre Götzenbildchen. Ja, dass vielleicht gerade, dass das Ding nicht wackelt, steht hier. Vielleicht hast du einen Meister, der macht ja dann einen Götzen, der wenigstens nicht wackelt. Und sie sagen dann, ja Gott, kennst du, was ist los? Ist mein Weg denn verborgen? Ich meine, das ist ja schon mal gut, dass sie wenigstens noch sagen, mein Herr und unser Gott, mein Gott. Aber sie denken, Gott ist ihnen gleichgültig. Vielleicht geht es uns manchmal ja auch so. Vielleicht geht es uns manchmal ganz genauso, dass wir in irgendeiner Misere drin sitzen, sei es selbst verschuldet, sei es unverschuldet, oder man ist einfach gefangen in dem ganzen System. Nicht nur ganze persönlichen Kram, den wir haben, mit zunehmendem Alter kommen immer mehr an Krankheiten und an Tod und Verderben und Probleme, das fängt an mit Kindern, mit Partnern, mit Arbeit. Und das hört ja eigentlich nie auf. Das wisst ihr ja. Und dann hier noch das Umfeld vielleicht drumherum. Momentan ist auch in unserem Umfeld, für Christen wird es auch nicht gerade einfacher. Und wir erkennen daran, wir sind hier nicht zu Hause. Ja, es sind momentan so viele Themen, was weiß ich, mit Homosexualität, Ehe für alle, sage ich jetzt mal, Gender, mit, ach, keine Ahnung, das sind so viele Themen, die aber nicht konträr sind mit Gottes Wort. Und wenn ein Christ Stellung bezieht, das sagt, Gott sagt es aber, das ist ja gar nicht mal meine persönliche Meinung, sondern ich vertrete Gottes Meinung, weil ich ein gläubiger Christ bin, dann wird man oft angefeindet. Ja? Das geht doch gar nicht um die Menschen. Nein, ihr wisst doch selber, Gott liebt ja die Sünder, aber er hasst die Sünde und so soll es bei uns genauso sein. Kein Mensch hat irgendwie gegen den einen oder anderen was. Aber dieser im Moment die Stimmung ist einfach aggressiv. Jetzt nicht nur bei den Themen, auch jetzt, was gerade Corona wieder betrifft. Die Stimmung wird immer aggressiver. Jetzt geht es gegen Ungeimpfte im Moment. Also ich bin ein Impfbefürworter, ja, das ist meine Meinung. Ich bin auch froh, geimpft zu sein. Tagtäglich im Kontakt mit Patienten, es macht mir es einfach leichter. Aber ich verstehe auch manche, die dann einfach eine Wut haben, was weiß ich, weil das jetzt nicht aufhört. Aber da darf ich nicht aggressiv werden gegen meine Mitmenschen. Aber das ist momentan so. Ja, unser Umfeld, es wird immer schwieriger. Es wird schwieriger. Und das ist schon bedrückend. Das ist schon bedrückend. Auch diese Systeme der Welt, immer mehr Autokraten kommen an die Macht. Was eigentlich auch nichts Gutes verheißt. Ich musste auch in der Vorbereitung auf diesen Vers, wurde ich gestoßen, wo Jesus die Endzeitrede hält, wo er sagt, und die Liebe wird erkalten in vielen Herzen. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Momentan fühle ich mich so, wie wenn wir in dieser Phase stecken gerade. Die Liebe wird erkalten. Weil plötzlich jetzt, man merkt, der Druck von außen wird immer größer. Jeder kämpft für seins, greift andere an. Es geht unter die Gürtellinie. Es wird kein... Man versucht nicht gemeinsam Lösungen zu finden, sondern jeder beharrt nur auf seine Meinung und sieht in dem anderen, der eine andere Meinung hat, einen Feind. Toleranz soll ja sein, ja, aber nur mir gegenüber. Dem anderen gegenüber brauche ich nicht tolerant sein. So ist momentan die Situation, so kommt mir das vor. Also ich irgendwie... Wie ich das mit der Geschichte Israel, es taucht ja immer wieder auf. Es ist ja immer wieder, es ändert sich ja nichts. Wisst ihr, die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Immer wieder. Jetzt komme ich aber zu dem schönen Teil, den Anfang dieses Kapitels. Und da steht als Überschrift, des Herrn tröstendes Wort für sein Volk. Und der erste Vers, der ist gewaltig. Da heißt es, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Ich lese jetzt einfach mal weiter. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat die volle Strafe empfangen in der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet den Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und das uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige, und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Gras ist das Volk, das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr, er kommt gewaltig. Und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Das ist so gewaltig, diese Verse. Dieser erste Vers, tröstet, tröstet mein Volk. Er weiß ganz genau, wie es ihnen geht. Unser herrlicher Heiland weiß genau, wie es uns geht. Er ist nicht fern. Auch wenn wir das Gefühl haben, da passiert im Moment vielleicht in meinem Leben zu viel, läuft zu viel schief, aber er weiß es und er will, dass wir getröstet werden. Tröstet mein Volk. Wir, wenn wir an Jesus glauben, gehören auch zu seinem Volk. Die zweite Herde, die zur ersten hinzugefügt wurde. Das Volk Israel, die erste Herde, und das Volk der Heiden, wenn sie an Jesus glauben, wurde hinzugefügt. Eine Herde. Wir sind auch gemeint. Wir sind angesprochen. Tröstet mein Volk. Was für ein gewaltiger Satz. Und er spricht, eure Schuld ist euch vergeben. Ihr habt bezahlt. Es reicht. Ja, wir leiden ja heute immer noch unter den Auswirkungen der Sünde. Das ist einfach so. In der Welt ist die Sünde nach wie vor da. Aber uns, wenn wir an Jesus glauben, wird sie nicht mehr angerechnet. Wir sind frei von der Sünde. Und hier hat Gott, und das zeigt auch eine Größe, so eine unglaubliche Größe. Er vergibt einfach. Er vergibt denen, die sündigen, die überhaupt nicht auf ihn hören. Er sagt immer wieder, wo es lang geht. Er sagt, macht das oder macht das nicht. Ich habe einen Plan für euch, weil das ist gut für euch. Ich will, dass ihr miteinander gut umgeht. Ich will, dass ihr ein gutes Leben führt. Aber ihr müsst euch an meinen Plan halten. Aber wir tun es halt einfach nicht. Und trotzdem ist er so groß. Gott ist so mächtig. Und er hat so eine Größe, eine große Liebe zu uns, dass er uns vergibt. Und er hat uns vergeben in seinem Sohn Jesus Christus, der auf Golgatha für uns gestorben ist, für unsere Schuld, unsere Sünde. Und wenn wir ihn als unseren Herrn annehmen, dann gehören wir zu der Herde dazu. Und uns ist unsere Schuld vergeben und er wird uns nach Hause bringen. Er wird uns nach Hause bringen. Fürchte dich nicht, steht da. Fürchte dich nicht. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig. Er kommt gewaltig. Und sein Arm wird herrschen. Er herrscht. Er sitzt im Regiment. Egal, wie wir das empfinden, egal was um uns herum ist, das ist unser Trost. Das kann auch unser Trost sein. Er steht über allem. Da gibt es niemand, dem ihm Weisheit vorschreiben musste oder erklären musste oder wie das vorne unten in den anderen Versen steht. Ist da jemand, der mich als Ratgeber unterweist? Das braucht Gott nicht. Gut, dass wir das nicht sind, die herrschen, sondern Gott letztendlich. Und das ist so gewaltig, dass Gott hier wirklich da ist und kennt genau die Probleme seines Volkes. Obwohl das Volk denkt, nee, den interessiert das alles gar nicht. Ja, und so möchte ich das auch uns zusprechen. Egal in welcher Situation wir gerade stecken, ob wir vielleicht gerade hadern mit Gott, oder ob wir ihn auch vielleicht mal verklagen, dich interessiert das ja alles gar nicht, was mit mir so los ist und mit meinem Umfeld oder mit der Welt hier. Nein, es interessiert ihn, er weiß es, aber er hat einen Plan, er hat seinen Plan. Aber dieses tröstende Wort, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen und was er gewann, ist bei ihm. Wenn wir Jesus erkannt haben als Gott und Herrn für uns in unserem Leben, dann hat er uns gewonnen. Und dann gehören wir zu ihm. Und wir sind bei ihm. Und was er für sich erwarb, mit seinem Blut hat er uns erkauft, das geht vor ihm her. Und er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, dieses schöne Bild. Und er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln, die Schwachen, die Kleinen, die Schwachen. Und er wird sie in seinen Gewandbausch tragen, an seinem Herzen. Und er wird sie heimbringen. Und die Mutterschafe wird er führen. Und das dürfen wir alles so im Glauben in Anspruch nehmen. Und wir wissen, dass es so ist. Auch wenn wir mal daran zweifeln oder wenn wir in unserem Alltag verstrickt sind. Aber es tut immer wieder gut, aufs Kreuz zu schauen, auf Jesus zu schauen, auf diese Vergebung zu schauen und zu wissen, ja Herr, ich gehöre dir. Ich bin dein und du bist der Allmächtige. Du bist groß. Und ich darf dein Kind sein. Und das soll uns wirklich zum Trost werden. Das soll uns wirklich zum Trost werden. Und ich möchte euch auch noch zum Schluss die letzten zwei Verse aus dem Kapitel auch nicht vorenthalten. Da heißt es im Versen ab 29 bis 31, die kennen die meisten wahrscheinlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke, genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke, genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und das wünsche ich uns allen, dass wir auf den Herrn harren, auf den Herrn vertrauen, an ihm dranbleiben, sodass wir neue Kraft kriegen für unseren Alltag, für unser Leben, für unseren Glauben. Das wünsche ich uns allen. Amen.